Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zurück bei Einig Uneinig, A Better World to be Discussed. Stereotypische Rollenbilder, fehlende paritätische Aufteilung der Elternzeit und Anstellungen in geringer Elternzeit gehören zu den größten Herausforderungen für Unternehmen, wenn es darum geht, den Anteil an Flinter in Vorstands- und Führungspositionen zu erhöhen. Doch es gibt Hoffnung. Dem aktuellen Albright-Report Generationswechsel als Chance zufolge ist der Frauenanteil in den Geschäftsführungen deutscher Familienunternehmen seit 2022 um gut 4 Prozentpunkte angestiegen. Außerdem gibt es inzwischen weniger rein männliche Vorstände als gemischte. Dr. Wiebke Ankersen ist Geschäftsführerin der Albright-Stiftung, die sich für mehr Frauen und mehr Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt. Mit Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule, spricht Wiebke heute darüber, welche Vorteile ein höherer Frauenanteil in Führungspositionen hat, wie Unternehmen die Herausforderungen überwinden können und warum sie der Entwicklung positiv entgegenblickt. Bevor wir Wiebke gleich bei uns begrüßen, wollen wir einmal mit Alex die Thematik einordnen. Alex, schön, dass du da bist. Der Frauenanteil in den Geschäftsführungen der 100 größten Familienunternehmen, wie zum Beispiel Aldi, Bosch, Otto, Miele, beträgt dem aktuellen Albright-Bericht zufolge 12,6%. Wie würdest du diese Zahl einordnen?
Ja, aus meiner Sicht ist die Zahl natürlich leider immer noch zu niedrig, also far away von dem, was ich mir wünschen würde. Ich weiß aber durchaus, dass es Verbesserungen gab, deswegen sehe ich das Ganze positiv. Nichtsdestotrotz, wenn ich es mit anderen Ländern vergleiche, sieht die Zahl schon anders aus. Also ich weiß, Albright-Stiftung hat zum Beispiel auch in Schweden einen Bericht gemacht und da sah die Zahl schon viel besser aus, 28%. Immer noch nicht 50%, was man sagen würde, naja, wir sind 50% der Population, warum dann nicht 50% auch in den Gremien? Aber besser, als das bei uns ist. Also insofern eine leichte positive Änderung, aber da ist noch Luft nach oben, würde ich aus meiner Sicht, persönlichen Sicht sehen.
Du hast den internationalen Blick schon gewagt, da würde ich gerne später auch nochmal verstärkt mit Wiebke zusammen draufschauen. Interessieren würde mich auch deine Einschätzung, warum wir diese Hindernisse überhaupt haben oder welche Hindernisse dafür verantwortlich sind.
Ja, ich glaube, Familienunternehmen sind traditioneller und vielleicht auch konservativer als ein börsennotiertes Unternehmen. Die bringen eine andere Historie mit sich. Und während vielen Familienunternehmen traditionell immer nur ein Mann quasi der geborene oder der natürliche Nachfolger war, was sich natürlich auch gewandelt hat, aber das bringt eine andere Historie mit sich als andere Unternehmen. Und deswegen, ich glaube, die Familienunternehmen müssten gesondert angeschaut werden. Wobei ich auch eine Chance sehe im Familienunternehmen, den sie sind ja flexibler und innovativer normalerweise und könnten anders reagieren und als Modell quasi vorangehen und zeigen, was alles möglich ist.
Glaubst du, dass dann vor allem gesellschaftliche Normen dazu beitragen, dass eben diese Familienunternehmen, die theoretisch die Option hätten, Innovationen umzusetzen, sie nicht tun, weil sie gesellschaftlich auch so geprägt sind? Habe ich dich da richtig verstanden?
Definitiv. Also die Herausforderungen sind natürlich auch bei uns als Gesellschaft hinaus zu sehen. Und ich glaube auch, dass die Politik auch einen Teil dazu beiträgt. Wir alle als Gesellschaft müssen wir eigentlich sehen, dass Gleichstellungspolitik eigentlich Wirtschaftspolitik ist und kein Gefallen an Frauen irgendwie ist. Und wir haben natürlich als Gesellschaft auch etwas beizutragen, denn ich glaube durchaus, dass diese traditionellen Rollenbilder, ich sage nur, und es wird auch oft diskutiert und von vielen auch schon angebracht, dieser Begriff Rabenmutter, den es einfach nur in der deutschen Sprache gibt, deutet schon ein bisschen darauf, wo wir herkommen und wogegen wir anzukämpfen haben, wenn wir sagen, Frauen in Führungspositionen gegen dieses Bild und gegen dieses schlechte Gewissen, was wir ständig alle haben, dass wir uns selbst verwirklichen und Karriere machen wollen und dabei die Kinder vernachlässigen. Und ich glaube, das ist so ein weit verbreitetes Bild. Und dagegen gilt es halt über Generationen leider anzukämpfen, denn es ist ja, das Bild ist ja nicht über quasi von heute auf morgen entstanden und deswegen tun wir uns auch so schwer, das zu ändern.
Danke schon mal für deine ersten Impulse. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle Wiebke in unser Gespräch dazu holen, um die Hintergründe besser verstehen zu können und herauszufinden, welche Maßnahmen deutsche Unternehmen ergreifen, welche Ziele gesetzt werden sollten und welche Fortschritte Deutschland macht. Begrüße ich an dieser Stelle Dr. Wiebke Ankersen heute bei uns als Gast. Liebe Wiebke, herzlich willkommen, dass du heute bei uns bist, bei Einig Uneinig. Schön, dass du da bist. Alex hat schon einige Themen angesprochen. Es gibt etliche Gründe für die niedrige Zahl. Ein Begriff, der, finde ich, ganz oft auch fällt, ist dieser ominöse Thomas-Kreislauf, der immer wieder fällt. Das ist natürlich einer der vielen Gründe, warum wir an dem Punkt sind, wo wir stehen. Ich würde gern einmal, bevor wir auf die Lösungsorientierung gehen, einmal kurz die Gründe aufzeigen. Magst du uns einmal mitnehmen zu den Impulsen, die Alex uns schon gegeben hat, und auch einmal uns vielleicht anreißen, was der Thomas-Kreislauf genau bedeutet?
Ja, danke. Ich freue mich auch total, dass ich heute dabei sein kann und ein bisschen was teilen kann aus unserer täglichen Arbeit sozusagen. Unsere Stiftung ist ja eine deutsch-schwedische Stiftung, die sich einsetzt für mehr Frauen und überhaupt mehr Diversität in den Führungspositionen der Unternehmen. Also ein recht schmaler Korridor, den wir bearbeiten. Wir bündeln einfach unsere Kräfte und versuchen genau auf dieser Spur sozusagen eine Veränderung zu bewirken und eine bessere Arbeitswelt zu schaffen für Frauen. Aber das ist ja immer das Tolle, alles, was du für die Frauen verbesserst in der Arbeitswelt an Bedingungen, verbessert sich genauso auch für die Männer. Und das ist auch total wichtig, das immer mitzukommunizieren, wenn man diese Männer auf dem Weg tatsächlich nämlich auch mitnehmen will. Das wird immer gerne oft übersehen. Und auch den Thomas mitnehmen. Du fragst ja nach dem Thomas-Kreislauf. Den haben wir tatsächlich entdeckt. Ich glaube, 2017 war die erste Studie, wo wir ihn dokumentiert haben. Was wir machen als Stiftung ist Transparenz schaffen. Wir zählen immer wieder durch. Wir monitoren die Unternehmen sehr eng und machen zwei Berichte im Jahr. In jedem Herbst gucken wir uns die Börsenunternehmen an, also die Aktienunternehmen an der Frankfurter Börse, DAX, MDAX, SDAX. Und alle zwei Jahre im Frühjahr, den Bericht habt ihr gerade erwähnt, gucken wir uns die Familienunternehmen an. Die sind viel schwieriger zu recherchieren. Die sind nicht so transparent, da liegt nicht alles so offen auf dem Tisch. Und das ist auch ein Teil der Erklärung dafür, warum es dort so viel langsamer geht mit den Frauen. Denn in den Börsenunternehmen haben wir inzwischen ungefähr 20% Frauen in den Vorständen. Das sind also die es bis nach ganz oben schaffen. In den Familienunternehmen, wir haben es gerade gehört, sind es nur 12,6. Das heißt, die hinken deutlich hinterher. Und einer der Gründe dafür, dass das so aussieht, ist, der Thomas tatsächlich, das ist der häufigste Name in den Vorständen der Börsenunternehmen, der börsennotierten Unternehmen, mit Abstand der häufigste Vorname. Das hat sich auch nicht geändert seit 2017, als wir das erste Mal entdeckt haben. Wir dachten, okay, damals war es noch so, Thomas und Michael, es gab mehr Thomas und Michaels in den Vorständen als Frauen insgesamt. Egal, wie die hießen, also alle zusammengenommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ne, dass du als Thomas in den Vorstand kommst, also das ist größer als alle Frauen zusammen. Und das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Die brauchen schon auch noch Stefan, um die Frauen aufzuwiegen. Also das ist, da hat sich ein bisschen was verbessert. Ne? Was da passiert ist, dass dieser Thomas, wir haben den mal so genannt, als das ist sozusagen das durchschnittliche deutsche Vorstandsmitglied. Wir zählen nicht nur, wenn wir gucken, wer kommt denn in den Unternehmen bis an die Spitze, zählen wir nicht nur durch Männer, Frauen, sondern wir gucken uns auch die Hintergründe an. Was haben die für eine Ausbildung? Wie alt sind die? Wo kommen die her? Und da siehst du, wie wahnsinnig ähnlich die Personen sind, die jetzt in den Vorstand kommen. Da wird aus einer ganz kleinen Bevölkerungsgruppe rekrutiert. Da wird rekrutiert, nämlich als ob nur Thomas ein Mittelalter, Mitte 50-jähriger Westdeutscher, Betonung auf West, deutscher Ingenieur oder Wirtschaftswissenschaftler Teil einer Unternehmensführung sein kann oder in der Lage ist, ein Unternehmen mitzuführen. Das ist natürlich nicht so. Das ist historisch mal so gewesen, dass die Arbeitswelt aus dieser Personengruppe hauptsächlich bestand. Das ist aber in Deutschland schon lange nicht mehr Realität. Wir haben eine diverse Arbeitnehmerschaft. Zur Hälfte sind es Frauen. Ein Viertel hat ausländische Wurzeln. Ungefähr knapp 20% kommen aus Ostdeutschland. Aus diesen Bevölkerungsgruppen kommt so gut wie nichts oben an der obersten Spitze der Unternehmen an. Und das liegt daran, dass weiterhin aus dieser historischen Schablone heraus, diese Thomas-Schablone sozusagen, angewendet ist, wenn wir danach gucken, wer ist in der Lage, im Top-Management mitzuwirken, dann wird eben nicht, wie immer gern behauptet, auf die Qualifikation vor allem geguckt, sondern da wird geguckt, wem trauen wir das zu? Und wir trauen es vor allem dem Thomas zu, der Mitte 50 ist, Westdeutsch. Und dadurch fallen alle anderen Gruppen sozusagen durchs Raster. Mit jeder Hierarchiehöhe wird der Effekt stärker und im Vorstand ist er am stärksten.
Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil wenn wir drüber nachdenken, wer ist denn die Zielgruppe dieser Unternehmen? von diesen Zielgruppen ist ja genau die Zielgruppe, die du gesagt hast, das sind so die Frauen, je nachdem, was für ein Produkt sie verkaufen, aber trotzdem, die Zielgruppe ist divers. Und das wird ja nicht wiedergespiegelt. Also das ist auch für die Unternehmen eigentlich schade, weil genau sie sollten ja auch in ihrer Führungskrise, um innovativ zu bleiben, um die Zielgruppe bedienen zu können, auch irgendwie die Zielgruppe widerspiegeln können, zum einen, und zum anderen sollte es wirklich auf die Fähigkeiten des Einzelnen auch ankommen und nicht einfach hineininterpretiert werden, nur weil er so heißt und diesen Background hat, dann muss er es können, weil oft können die es noch nicht mal. Und genau diese Fähigkeiten, die du als Leader mitbringst, Empathie, Leute mitzunehmen etc., Kommunikation, ganz oft können sie es eben, also ich möchte jetzt auch nicht pauschalisieren, ist ja genauso falsch, was ich sage, wie vielleicht, aber trotzdem, diese Fähigkeiten werden ganz oft nicht mitgebracht und trotzdem trauen wir denen zu, dass sie das schon hinkriegen. Die können sich das bestimmt schon aneignen oder das kriegen die schon irgendwie hin.
Ja, genau. Das ist genau dieser Effekt, diesen Thomas. Das ist das, was da sehr lange nur da gewesen ist. Und das hat diesen Effekt bei den Entscheidenden. Ach, das ist so ein Thomas-Typus, den kenne ich. Der packt das, der hat das Zeug dazu, die nächste Stufe auch zu meistern. Und das ist genau das große Problem, dass das Potenzial von Männern und Frauen ganz unterschiedlich bewertet wird. Beim Thomas haben wir genug Vorbilder vor Augen, dass wir sagen, ah, das ist der Typ, den kenne ich, der schafft das. Und bei den Frauen fehlt die Sabine. Sabine ist tatsächlich der häufigste Frauenname in den Vorständen. Da sind aber über 20 andere Vornamen, die vorher kommen, die alle männlich sind, die da in der Häufigkeit auftreten. Und es gibt eben noch so wenige Sabines, wo man sagen kann, das ist dieser Typus, die hat das Zeug, das kenne ich. Und das fehlt. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wir müssen viel mehr auf die wirkliche Leistung gucken und auf das Potenzial der Person. Was steckt in der? Was könnte die schaffen? Und eben das nicht verknüpfen mit einem bestimmten Hintergrund, sondern diese Vorannahmen, der mittelalte, weiße, westdeutsche Mann wird es wohl schaffen, während bei der Frau es eben sich riskanter anfühlt. Das müssen wir zur Seite schieben und müssen gucken, was ist denn wirklich der Fall? Wir brauchen so viele objektivierende Maßnahmen in diesen Prozessen wie möglich, die sozusagen das Bauchgefühl ausschalten. Weil das Bauchgefühl, das ist da und diese Biases, wie man das ja im Fach als Fachbegriff nennt, also diese unbewussten Vorurteile, die uns gar nicht immer so klar sind, die aber so tief verankert sind, die erwerben wir ja sozusagen im Laufe des Lebens, Männer wie Frauen. Und weil wir sehen eine Realität und verinnerlichen, okay, da oben sind immer nur Männer. Und wir verinnerlichen unbewusst, okay, Männer können das.
Das gehört sich
Frauen, so. Genau. Und bei Frauen ist da ein großes Fragezeichen. Können die das wirklich auch? Weil da fehlt uns so ein bisschen das Erfahrungswissen und eben, wie gesagt, die Sabine als Vorbild. Und das müssen wir einfach wissen, also dass unser Gehirn so funktioniert, dass es eben aufgrund von Erfahrungen bestimmte Vorannahmen trifft. Und das muss man austricksen, weil so funktionieren Menschen leider. Und du musst also Strukturen einziehen im Prozess, im Auswahlprozess, die uns immer wieder auf die Fakten und auf die Tatsachen zurückbringen. Anders wird es nicht gelingen. Und der erste Schritt ist natürlich, dass man überhaupt erstmal akzeptiert, dass wir alle diese Biases haben. Und das ist in Deutschland tatsächlich noch ziemlich am Anfang begriffen. Da sind die angelsächsischen Länder, die USA, Großbritannien sind da viel weiter, auch die skandinavischen Länder sind da viel weiter in diesem Bewusstsein. Als wir gestartet sind, unsere Stiftung hat in Deutschland, ist sie 2016 gestartet, da haben wirklich alle noch nicht nur behauptet, sondern auch wirklich waren überzeugt davon, bei uns geht es nur nach Qualifikation. Na, das, ihr habt es alle gehört, wir entscheiden hier nur nach Qualifikation, Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle. Das stimmt aber einfach nicht, es ist einfach nicht wahr. Es spielt eine Rolle eben in diesem Unbewussten, du kannst es gar nicht, es kann gar nicht keine Rolle spielen. Und der erste Schritt ist, das zu akzeptieren, sich damit zu beschäftigen, wie diese Mechanismen funktionieren, damit man sie eben ausschalten kann. Und wie gesagt, in den USA, in Großbritannien, in Skandinavien ist schon länger in der breiten Bevölkerung ein Bewusstsein dafür da, dass Chancengleichheit hergestellt werden muss, dass die nicht automatisch sich ergibt, sondern dass man damit arbeiten muss und dass man bestimmte Strukturen einziehen muss, möglicherweise auch Minimalziele geben muss, damit überhaupt ein Anreiz geschaffen ist, eben nicht immer mit diesem Bauchgefühl zu arbeiten, sondern kreativ zu werden und andere Lösungen zu finden, damit man ein anderes Ergebnis bekommt am Ende.
Absolut. Ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, in Deutschland ist auch mal dieses Gefühl, wir tun den Frauen einen Gefallen, wenn wir darauf eingehen und die Gleichstellungspolitik forcieren oder in Fokus nehmen. Und ich glaube, dieser Blick muss einfach gewechselt werden. Ja. Es ist kein Gefallen, das uns Frauen getan wird.
Wir tun den Unternehmen einen Gefallen.
So ist es. Es ist Wirtschaftspolitik, was hier eigentlich getan wird, weil ohne das wird es ganz anders aussehen. Und wir sind nur innovativ und wir können nur nach vorne, wenn wir wirklich diese ausgewogene Rollenverteilung, die andere Länder schon in Fokus, du hast ja Schweden ja schon erwähnt, im Fokus haben, wir tatsächlich ernst nehmen.
Für erfolgreiches Unternehmertum brauchst du die besten Köpfe. Ne? Und die sind zur Hälfte Frauen. So ist, wenn wir von der Normalverteilung von Talent ausgehen und auch bei der Ausbildung haben wir das. Wir haben seit 2012 mehr weibliche BWL-Absolventinnen als Absolventen. Also sie sind nicht weniger, sie sind mehr. Es studieren nicht alle Frauen Sozialpädagogik. Das ist nicht der Grund dafür, dass wir keine Frauen in den Unternehmensführungen haben. Wir haben genug Frauen am Start in den Unternehmen. Sie schaffen es nicht, über die Hierarchieebenen bis nach ganz oben zu kommen, aus unterschiedlichen Gründen. Entweder, weil man es ihnen nicht zutraut oder weil sie glauben, dass sich eine Führungsposition nicht mit einem Familienleben vereinbaren lässt. Ne? Also, und deshalb arbeiten Frauen in Deutschland, und das ist auffällig im internationalen Vergleich, deshalb arbeiten Frauen in Deutschland besonders häufig in geringer Teilzeit oder unter ihrem Niveau. Ne? Weil sie gar nicht in die Führung gehen. Und das ist natürlich volkswirtschaftlich auch totaler Unsinn, die Frauen sehr gut auszubilden, um sie dann als Betreuerin im Grunde zu Hause zu haben.
Also herzlichen Dank schon mal, dass ihr das so eingangs erklärt habt. Denn ich glaube, wir müssen genau da hinschauen, um allen, also jeden Einzelnen von uns, auch wirklich dieses Bewusstsein klarzumachen. Das ist eure wertvolle Arbeit, dass ihr ja jedem auch spiegelt, wir alle sind von Stereotypen geprägt. Und wir alle denken nämlich vielleicht auch die Frauen, das kann der Mann vielleicht besser. So sind wir erstmal geprägt, dass das aber einfach auch durch diesen Thomas-Kreislauf, den ihr so schön beleuchtet habt, dass das einfach ganz klare Gründe gibt, warum wir so viele Männer auch da oben haben. Und das wollen wir natürlich ändern. Jetzt ist es so, in eurem Report zeigt ihr, dass der Frauenanteil in den Geschäftsführungen deutscher Familienunternehmen seit 2022 um gut 4 Prozentpunkte angestiegen ist. Also irgendwas passiert. Irgendjemand denkt um, irgendjemand tut was anderes. Welche Maßnahmen haben diese Unternehmen ergriffen? Denn das wird ja nicht einfach so passiert sein, sondern wahrscheinlich mit harter Arbeit zu tun zu haben oder einem Bewusstsein. Lasst uns daran teilhaben. Was sind eure Erkenntnisse? Warum gibt es dort diese doch ganz leichten positiven Veränderungen?
Was wir da angeguckt haben, ist ja die Spitze sozusagen. Ne? Und die ist manchmal ein bisschen losgekoppelt vom Rest des Unternehmens. Das kann manchmal so sein. Und was tatsächlich, glaube ich, sehr stark beigetragen hat zu dieser Entwicklung, die ist ja langsam, ne? Das sind 2 Prozentpunkte im Jahr. Das ist jetzt könnte wirklich schneller gehen. Und was dazu geführt hat, ist, glaube ich, tatsächlich ganz maßgeblich der öffentliche Druck. Es wird inzwischen erwartet, dass mindestens eine Frau in der Geschäftsführung ist. Also da sind wir angekommen. Das war 2016, als wir mit der Stiftung gestartet sind, noch nicht so. Da waren 3/4 der Unternehmen, die wir angeguckt haben, hatte keine einzige Frau. Also es war die Regel. Jetzt ist das Verhältnis fast umgekehrt inzwischen, also in den Börsenunternehmen. Das fast 3/4 haben jetzt eine Frau, aber eben meistens auch nur die eine. Und das ist auch interessant, da kann man aber auch noch drauf eingehen. Und ich glaube, es ist vor allem dieser öffentliche Druck, dieses öffentliche Bewusstsein, das sich gebildet hat. Es wird von der Gesellschaft erwartet, dass da Frauen vertreten sind. Es geht nicht mehr ohne. Das ist ein bisschen, und das ist nicht Altruismus, und das ist auch nicht bei allen Unternehmen wirklich das Einsehen, noch nicht das Einsehen, dass es besser ist, dass auch besser gearbeitet wird in gemischten Teams, dass bessere Ergebnisse erzielt werden in gemischten Teams. Das ist noch gar nicht überall der Fall, sondern ich glaube, es ist vor allem eine Reaktion auf öffentlichen Druck. Und das ist so ein bisschen parallel wie bei der Nachhaltigkeit. Das haben die Unternehmen auch nicht von sich aus auf die Agenda genommen, sondern die Bevölkerung, die Kunden haben das erwartet, dass ein Unternehmen da was macht und sich anders aufstellt. Und das ist ein unheimlich starker Hebel. Da sehen wir im Moment, dass auch bei der Diversität wirksam werden. Die merken alle, okay, da muss man jetzt irgendwie was machen. Also wir brauchen schon, also eine Frau müssen wir haben. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass, weil wir sehen die Entwicklung, dass es bei sehr vielen Unternehmen dann bei der einen Frau bleibt und keine zweite hinterhergeholt wird, weil man ist dann aus der Schusslinie genau dieses öffentlichen Drucks und kann sagen, ja, wieso, wir haben doch angefangen, da ist doch schon eine Frau, das kommt doch jetzt. Und dann lassen die Ambitionen deutlich nach. Insofern, ich bin vor, also im besten Fall ist diese eine Frau der Anfang von einer großen und ernst gemeinten Entwicklung. Und das ist bei einigen Unternehmen so. Im schlechtesten Fall ist es ein bisschen Kosmetik an der Spitze. Und da hört es dann erstmal wieder auf, weil man nicht mehr sozusagen in der Schusslinie der öffentlichen Wahrnehmung steht. Das heißt, ich kann noch nicht so ganz sicher sagen, also bei einem Teil der Unternehmen ist es so, die meinen das ernst und das ist der Anfang. Bei einem Teil der Unternehmen sehe ich, okay, da wird eine Frau geholt, aber da ist keine grundlegende Veränderung begonnen worden. Und die braucht es. Das ist ein Change-Prozess. Wenn wir wollen, dass mehr Frauen beruflich Verantwortung übernehmen, müssen zwei Sachen passieren. Einmal in der Gesellschaft, einmal müssen Männer mehr Familienarbeit übernehmen, weil die Frauen können ja nicht einfach von allem immer mehr machen. Wenn wir sehen, in der Corona hat man das sehr deutlich nochmal gespiegelt bekommen, wenn Frauen 90% der Haus- und Familienarbeit übernehmen, sie nehmen 90% der Elternmonate zur Zeit, dann können sie nicht genauso engagiert im Job sich einbringen wie Männer. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Wir brauchen mehr Männer in Teilzeit, wir brauchen mehr Männer, die die Hälfte der Elternzeit nehmen, wir brauchen Männer, die mit ihrem kranken Kind zu Hause bleiben. Wenn das nicht gleichmäßiger aufgeteilt wird, dann werden wir auch in den Karrierewegen von Männern und Frauen keine Balance erreichen können. Das ist die eine Seite sozusagen gesellschaftlich. Und in den Unternehmen muss eben dafür gesorgt werden, dass diese Karrierewege ähnlicher werden. Das heißt, man muss Männer ermuntern, in diese Elternzeit zu gehen und man muss gucken, dass man schon ab der ersten Karrierestufe zusieht, dass man ungefähr 50-50 hinbekommt. Denn das sehen wir auch, das zeigen auch Studien, dass schon für den ersten Schritt 60 Männer auf 40 Frauen kommen. Und das setzt sich dann natürlich über die Ebenen fort und du hast immer weniger Frauen als Männer, die da sozusagen die Karriereleiter nach oben klettern. Schon diese erste Sprosse ist sozusagen für die Frauen nicht dieselbe, die erste Hürde wie für Männer.
Aber das zeigt doch für uns als Gesellschaft zwei Sachen, entnehme ich daraus. Zum einen, dass wir durchaus einen Einfluss haben. Das heißt, diesen Druck, den wir als Gesellschaft erzeugt haben, Frauen gehören da oben, der darf nicht nachlassen und wir müssen weiterhin aufklären und zeigen, dass das möglich ist. Und zum anderen dieses ausgewogene Rollenverhältnis, was wir ja, also was du gerade angesprochen hast, was er auch gesagt hat, das wirklich dazugehört, da sind wir auch als Gesellschaft eigentlich gefragt. Ich dazu nur ein ganz random Beispiel aus meinem Leben, wie es halt so ist in der Grundschule. Es müsste Pausenverkauf organisiert werden. Ich habe mich natürlich angemeldet, weil ich muss ja auch was tun. So haben sich nur Frauen angemeldet. An dem Tag konnte ich aber nicht. Ich musste nach Berlin. No way. Es ging halt nicht. Ja, habe ich versucht, Ersatz zu bekommen. Natürlich habe ich auch nur die Mütter gefragt. Auch falsch in meiner Denke. Und dann sagte mein Mann, es macht nichts. Er macht es dann. Er war der einzige Mann. Sah super aus auf den Fotos, die dann gemacht worden sind. Alle haben gesagt, boah, was für ein toller Mann. Er ist auch ein toller Mann. Das ist nicht die Frage. Aber es wurde von allen angenommen, dass es ganz klar, dass er mir einen Gefallen getan hat, weil es ja meine Aufgabe ist, obwohl wir beide Vollzeit arbeiten, beide Führungspositionen. Uns beiden gehören diese Kinder. Trotzdem war es ganz klar meine Rolle und er hat mir einen Gefallen getan und wie lieb und wie nett er ist. Ist er? Das ist nicht die Frage. Aber trotzdem, wir als Gesellschaft, warum? Warum ist es meine Aufgabe und nicht unsere Aufgabe? Warum war kein einziger anderer Mann da, der sich morgens um 8 Uhr hingestellt hat und ein paar Brote geschmiert hat?
Sehr schönes Beispiel, Alex. Also das, genau darauf kommt es an, ne? Also es gibt natürlich viele Akteure in diesem Spiel. Es ist ein großes Mosaik, in dem viele Puzzleteile sozusagen eine Rolle spielen. Aber es gibt so eine Tendenz, immer zu sagen, ja, die Politik müsste ja erstmal genug Kita-Plätze zur Verfügung stellen. Die Politik müsste, also man, das gibt so eine Tendenz zum Fingerpointing und zu sagen, oder auch für das Gefühl, das ist alles so groß. Aber das soll ich als kleines Rädchen. Aber es ist, da hast du recht, es ist natürlich so, jeder kann in dem Bereich, in dem er mitgestalten kann, auch einen Beitrag dazu leisten. Es fängt damit an, Alex, genau, dass dein Mann da steht und was auch immer, Brötchen verkauft, oder?
Genau.
Und dass er da auch, genau, das ist super wichtig, dass man im Kleinen, auch in der Partnerschaft selber sich fragt, okay, wie ist das eigentlich bei uns verteilt und warum ist das eigentlich so und muss das eigentlich so sein? Also, dass man einfach das, was ist, auch in Frage stellt und bereit ist und und sich traut, auch Sachen ein bisschen anders zu machen. Das ist immer der etwas anstrengendere Weg, natürlich.
Ja, das ist der entscheidende Punkt.
Das ist der Punkt, weshalb das so unheimlich lange dauert. Weil das, was eingelernt ist, was immer so gewesen ist, was man einfach so weitermacht, wie man es selber schon kennt und erlebt hat, das ist immer der Weg des geringsten Widerstands. Und das ist auch so mit diesem, das ist die Norm in Deutschland heute. Er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was hinzu. Da seid ihr, Alex, ja schon eine Ausnahme mit zwei, und in meiner Familie ist es genauso, mit zwei Vollzeit-plus arbeitenden Eltern, die beide viel Verantwortung tragen. Und die Regel ist immer noch, als ich ein Kind war, war es immer noch, er macht Karriere, sie ist zu Hause. Jetzt sind wir einen Schritt weiter gesellschaftlich und das die Norm ist, er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was dazu. Das ist das, was von der Umgebung am meisten belohnt wird. Da kriegst du das meiste Lob. Das halten alle für das Richtige, weil das jetzt gerade das Hauptmodell ist sozusagen, was gelebt wird. Dieses er verdient das Geld, er übernimmt Verantwortung, er versorgt seine Familie, sie kümmert sich liebevoll um die Kinder, aber hat auch ein bisschen was Eigenes.
Tut auch ein bisschen was, ne?
Ein bisschen, sie hat so ihr Jodeldiplom, würde Loriot sagen, macht sie nebenher. So, das ist sozusagen im Moment die Norm und alles, was nicht dieses Modell ist, muss verteidigt werden, muss erklärt werden und muss, und also das Schwierigste, da Frauen haben schon, würde ich sagen, fast ein bisschen mehr Spielraum als Männer. Man muss ja auch sehen, diese Rollenverteilung schränkt ja nicht nur die Frauen ein, sondern auch die Männer, von denen eben auch erwartet wird, dass sie der Ernährer sind, dass sie sich im Job voll reinhängen. Wenn sie aber jemand sind, dem das eigentlich gar nicht so liegt und der eigentlich viel lieber mit den Kindern zu Hause wäre und der das eigentlich lieber machen würde, für den ist es aber eine größere Hürde, in diese Rolle zu schlüpfen, weil sie so unüblich ist. Und er muss das dann erklären mit, ja, ich bin ja Lebenskünstler und ach, mir ist das, ich hab andere. Ja, also das ist nicht selbstverständlich. Und das muss man einfach wissen, das sind Hürden, die so ganz schleichend im Alltag da sind. Man macht sich das ja gar nicht so bewusst. Also ich hatte auch so einen Moment, Alex, als ich gemerkt habe, dass alle meine Freundinnen im Grunde, als wir Kinder kriegten, ich habe ja drei Töchter, dass alle diese sehr gut ausgebildeten, promovierten, ehrgeizigen Frauen, bis auf eine Ausnahme, alle gesagt haben, ah, ich gehe jetzt in Teilzeit und ach, wir setzen auf die Karriere meines Mannes, ne? Der macht das in Vollzeit weiter, ich kümmere mich um die Kinder. Jeder hatte irgendeinen Grund, ich bin ja ein bisschen geduldiger als er, mir ist der Job nicht so wichtig. Jeder hat einen individuellen Grund genannt, aber wenn du dann irgendwie so 12 Leute oder so nebeneinander stellst und alle haben diese gleiche Entscheidung gefällt, dann musst du einfach feststellen, okay, das ist nicht mehr individuell, da ist eine Struktur, da ist ein Muster. Und das ist dieser starke gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass es so sein sollte.
Dass es so sein sollte, genau. Du hast drei Töchter, ich habe auch zwei, Lena hat auch zwei. Und was wir aber eigentlich vermitteln, wenn wir das auch so weitermachen würden, ist, dass es sich so gehört. Weil sie ja keinen Mann morgens in der Schule sehen, dann denken die ja, es gehört sich so. Und dann werden sie es ja auch so tun oder werden sie es viel schwieriger haben, falls sie es nicht tun wollen. Also das heißt, wir tun denen keinen Gefallen, wenn wir es einfach so weitermachen, ohne irgendwie was dran zu ändern. Wenn wir allein an unsere Kinder denken, müssten wir eigentlich was dran ändern. Wenn sie keinen Mann da sehen, denken die, es gehört sich so, dass die Mama sich frei nimmt.
Das, was ja da auch immer noch reinkippt, ist, es gibt ja diese Floskeln, diese Einwände, die dann ja immer an der Stelle kommen. Die Frauen wollen ja gar nicht. Also das ist ja so einer der Sätze, die dann immer fallen. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Die wollen sich komplett um die Kinder kümmern. Die haben ihren Schul- und Studiumsweg gegangen, aber jetzt wollen sie eigentlich lieber zu Hause bleiben.
Das ist genau das, was ich gerade sagte. Natürlich, genau. Das wollen sie, weil es belohnt wird, weil sie von allen am meisten Anerkennung dafür
Fundus bekommen,
wenn sie genau, ja, genau das tun. Ist ja, ja auch einfach.
Ja, ja, okay. Genau. Und ich glaube, dieses Bewusstmachen, also bei jedem selbst natürlich, weil das ist eben genau, es ist immer leicht, wie du es ja auch schon aufgegriffen hast, immer auf die Politik zu schimpfen, solange wir keine, und das ist ein nicht zu unterschätzender Anteil, solange wir keine Betreuungsplätze für unsere Kinder haben, ist dieser Weg deutlich schwieriger für alle Familienmitglieder, den zu gehen, wenn man Doppelverdiener ist als Familie und eben nicht einer komplett zu Hause bleibt. Nichtsdestotrotz ist es aber viel, vielschichtiger und es ist eben gesellschaftlich natürlich auch geprägt. Ich würde noch einen Schritt gern weitergehen. Alex, du hast selbst schon angesprochen, du bist in einer Führungsposition, hast etliche Mitarbeitenden bei dir im Team. Bist du der Meinung, dass eine gezielte Förderung von Frauen in Führungspositionen die Unternehmungsleistung verbessert? Und was sind da deine Erfahrungswerte?
Also bis vor kurzem waren wir auch nur Frauen im Team. Und weil wir ja von Bias gesprochen haben, dem bin ich auch unterlegen, natürlich, weil ich dazu tendiert habe, Frauen in meinem Team zu nehmen, die mir ähnlich waren, oder Mütter im Team zu nehmen, weil ich genau wusste, wenn es jemand gibt, der die Aufgabe richtig macht und zuverlässig, und dann sind das Mütter. Und deswegen war ich meine eigenen Bias ja unterlegen und habe genau solche fürs Team gesucht. Ist es gut? Nein, es bringt jetzt, wo wir auch zwei Männer im Team haben, hat es natürlich Diversität mitgebracht. Habe ich natürlich selber gesehen, wie es ist, wenn wir unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Stärken haben. Ich wusste es intellektuell schon vorher, aber der Bauch, wie Wiebke das so schön gesagt hat, hat anders entschieden. Ich glaube, aber ich habe immer eine Philosophie, denke mir immer, wenn man Frauen unterstützen will, ist es eigentlich, muss man sie so unterstützen, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, zu zeigen, was sie drauf haben. Und das gilt für Mütter, das gilt aber genauso wie Frauen ohne Kinder, einfach nur gibt ihnen die Möglichkeit zu scheinen und zu zeigen, was sie drauf haben. Und ich glaube, oft wird uns diese Möglichkeit genommen, weil du sagst, das kann die nicht. Die kann nicht Führung. Lass sie doch zeigen. Und das ist so meine Philosophie. Ich stelle deswegen gerne Frauen ein. Natürlich sind Menschen unterschiedlich und so. Aber ich bin bis jetzt immer gut damit gefahren, weil ich glaube, Frauen brauchen einfach eine Chance, um zeigen zu können, was sie drauf haben. Und wenn man diese ihnen gibt, dann wird's was draus. Wir brauchen keine extra Förderung, weil immer denken, Frauen müssen sich umstellen, müssen dazulernen. Natürlich müssen wir uns genauso weiterbilden wie Männer auch, und wir sind nicht die geborenen Leader, wir werden auch zu Leadern gemacht, aber gib uns einfach die Chance zu zeigen, was wir drauf haben. Und wenn wir es nicht drauf haben, dann, ich glaube, die Frauen sind die Ersten, die dann sagen, sorry, das war's. Besser als alte weiße Männer, die sich nicht von ihren Führungspositionen rechtzeitig, ohne jetzt in die Politik eingreifen zu wollen, aber rechtzeitig verabschieden wollen.
Aber da würde ich Alex auch gerne einhaken. Das ist tatsächlich in Deutschland wird immer noch sehr stark, also wenn es um dieses Frauenthema oder Frauen in Führung geht, immer noch sehr stark auf die Frauen geguckt und was die vermeintlich alles besser machen könnten und also im Umkehrschluss offensichtlich falsch machen. Nämlich sind irgendwie zu zurückhaltend, zu nicht Netzwerken, nicht gut genug.
Zu nett oder was auch immer.
Zu sachorientiert, sogar das, also oder zu problemorientiert, zu wenig denken, zu wenig an die Karriereschritte. Auch das habe ich schon gehört. Das ist natürlich Quatsch. Und das ist natürlich auch alles nur der Fall, wenn das Maß aller Dinge der typische männliche Mitarbeiter ist. Und ich glaube, das ist total wichtig in diesem Prozess auch zu verstehen, dass Frauen, die sind gut, wie sie sind. Das ist okay. Die müssen keine Männer werden in ihrem Verhalten. Die sind anders. Die machen andere Erfahrungen im Leben. Die kriegen zum Beispiel Kinder. sie machen andere Erfahrungen und haben etwas andere Perspektiven, verhalten sich auch teilweise anders als Männer. Natürlich, wir pauschalisieren hier oder wir sprechen von einer Mehrheit. Es gibt auch viele Überschneidungen natürlich in der Gruppe der Männer und Frauen, was ihr Verhalten betrifft. Es gibt nicht das Männliche und das Weibliche, aber trotzdem gibt es ja Tendenzen und es gibt Unterschiede. Und ich glaube, es ist total wichtig zu sehen, Frauen sind, auch wenn sie nicht aussehen und sich exakt so verhalten wie der typische Thomas, sie sind in Ordnung, so wie sie sind. Und müssen nicht, sind keine unperfekten Männer, die optimiert werden müssten. Das ist ja das, was dann immer passiert, dass man sagt, irgendwie, die braucht noch eine Schulung, die ist noch nicht so weit, die muss noch mal raumgreifendes Auftreten lernen oder diese, ne? Nee. Die Männer können nämlich auch lernen. Und das ist das, was in Schweden passiert ist, wo eben eine deutlich höhere Anzahl von Frauen in Führungspositionen ist. Die Wirtschaft ist ausgerechnet der Bereich, wo das noch am wenigsten verwirklicht ist. Aber im Parlament, im öffentlichen Dienst hast du überall 40% plus Frauen in der Führung. Das heißt, da ist schon ungefähr 50-50 erreicht. Und das macht was mit der Dynamik. Nämlich, der ganze Ton ändert sich. Und bestimmte Dinge bekommen eine neue Priorität, eine ganz selbstverständliche Priorität, die es in rein männlichen Teams nicht gehabt haben. Und das ist total schön für mich zu sehen, die ich einen Fuß in Deutschland und einen in Schweden habe, wo wir bald mal hinkommen werden, hoffentlich, wenn die Entwicklung so weitergeht. Männer können sich nämlich auch ein Stück zurücknehmen. Also dieses breitbeinige Auftreten, dieses schrödersche, bastardmäßige Durchregieren, was in Deutschland ja immer noch relativ akzeptiert ist. Das ist auf dem Rückzug zum Glück, aber es ist immer noch relativ akzeptiert. Das geht in Schweden schon lange gar nicht mehr. Das gilt als völlig unzivilisiert, wenn jemand sein Testosteron sozusagen nicht im Griff hat. Sondern es ist, solche Menschen werden in den Führungslaufbahnen relativ früh aussortiert in Schweden. Das ist nicht die Art von Führungskraft, die man dort an der Unternehmensspitze sehen will. Und das heißt, die werden auch gar nicht so erfolgreich. Das ist was, wo wir auch hinkommen können, wo wir dran arbeiten müssen, auch in Deutschland. Das heißt, nicht so sehr die Frauen müssen sich ändern, sondern die Arbeitsumgebung muss sich ändern und muss offener werden für andere Führungsstile, für anderes Auftreten und für andere Phänotypen, also überhaupt für anderes, dass eben Frauen auch ein bisschen anders auftreten, aussehen als Männer.
Jetzt haben wir verschiedene Punkte schon angesprochen. Wir als Individuum können reflektieren und es entsprechend in unserem eigenen Mikrokosmos natürlich auch einfließen lassen und uns auch bewusst werden um die Umstände. Ihr habt auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge schon beleuchtet. Jetzt würde mich doch noch mal interessieren, wenn wir trotzdem auf die Politik schauen, welche politischen und rechtlichen Maßnahmen könnten trotzdem dazu führen, dass der Frauenanteil stärker wachsen kann?
Ja, also bevor ich auf konkrete Maßnahmen, kann ich einfach nur sagen, Recht hat zwei Möglichkeiten und als Juristin muss ich das leider immer wieder sehen. Entweder hängt Recht hinterher, also den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher, es passiert irgendwas in der Gesellschaft und dann merken man, oh, das muss ich rechtlich glattziehen, so dass es möglich ist. Aber Recht hätte auch die Möglichkeit, tatsächlich voranzuschreiten und Impulse zu geben, damit in der Gesellschaft was passiert. Und das würde ich mir tatsächlich hier wünschen, weil momentan hängt das Recht extrem hinterher. Ich sage nur Ehegattensplitting, das ist aber nur ein Beispiel. Und es wird auch definitiv nicht diese, also ich würde mir wünschen, dass Gesetze darauf untersucht werden, was für eine Auswirkung sie haben auf die Gleichstellungspolitik. Ja, wenn ich ein Gesetz über Elterngeld mache und einen gewissen Summe kappe, muss ich doch wissen oder untersuchen oder spüren, dass es durchaus eine Auswirkung auf Frauen in Führungspositionen hat. Und noch nicht mal in Führungspositionen, sondern vielleicht im Mittelmanagement oder sowas. Und dass es einfach zu Standard wird, dass Gesetze einfach, was könnte es für Auswirkungen auf Frauen haben? Aber ich würde mir auch einfach wünschen, dass Recht zum einen das glattzieht, was bis jetzt halt schief läuft, weil wir sind einfach nicht mehr die klassische ein Mann, eine Frau bleibt zu Hause, es gibt zwei Kinder und das gilt es steuerlich darzustellen. Sondern einfach, dass wir Impulse setzen. Und wir haben ja Beispiele. Wiebke, du hast Schweden gesagt, Frankreich. Es gibt genügend Beispiele, wo man zeigen kann, wie könnte man es machen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Aber da hinken wir leider irgendwie hinterher. Und ich habe das Gefühl, alle müssen sich erklären und entschuldigen, wenn sie das auf die Agenda schreiben. Ich würde mir hier mehr wirklich wünschen und das Recht als eine in gesellschaftliche Änderung reinzubringen, als abzuwarten, bis wir uns als Gesellschaft quasi dahin entwickelt haben, was ja, wie wir gehört haben, leider noch ein bisschen dauern kann.
Wiebke, du darfst gleich drauf eingehen, aber vielleicht kannst du bei deiner Antwort direkt uns auch Einblick geben, welche Länder machen es vielleicht ein bisschen besser oder vielleicht könnten wir uns ein bisschen was abgucken oder von ihnen lernen und warum?
Ja, ich würde noch kurz anschließen an die Gesetzgebung. Man darf nicht unterschätzen den normierenden Effekt von Gesetzen. Also, ne, ich habe ja gesagt, wir haben so diese Norm von er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was dazu. Das liegt, dass diese Norm so stark ist, liegt eben auch an dem an der Steuergesetzgebung unter anderem, die seit den 50er Jahren mit dem Ehegattensplitting genau dieses Modell völlig unverändert weiter fördert. Also das heißt, es kommt ja an, das ist gewünscht. Da sind die Signale der Regierung sozusagen oder des Gesetzgebers auch total widersprüchlich, weil auf der einen Seite hat man ein Gesetz eingeführt, das Frauen in Vorstände befördern soll. Also es gibt ein Gesetz, das vorsieht, dass wenn ein Vorstand mehr als vier Personen oder mehr hat, dass einer davon eine Frau sein muss. Und für die Aufsichtsräte genau dasselbe. 30% der Plätze muss mit dem einen oder dem anderen Geschlecht mindestens besetzt sein. Das heißt, wir haben da eine Gesetzgebung, die sagt, am Ende der Karriereleiter wollen wir dieses Ergebnis sehen, das geben wir vor. Und das führt dazu, dass eben, das hat auch, wir haben ja eingangs gesagt, irgendwie das Bewusstsein in der Bevölkerung hat sich entwickelt und man erwartet jetzt eine Frau an der Unternehmensspitze. Ich fürchte, da hat auch das Gesetz schon einen leicht normierenden Effekt gehabt, weil alle erwarten diese eine Frau. Aber eben nicht zwei oder drei, sondern
genau, es ist so, aber nur die, dann ist gut.
Schleichend nistet sich in den Köpfen ein, in jeden Vorstand gehört eine Frau.
Punkt. Und dann ist gut.
Und das ist natürlich doof, ne? Also, und das Ziel muss natürlich 50% sein. Und diese Gesetze haben einen starken Effekt auf das Wahrnehmen in der breiten Bevölkerung, wie Sachen sein sollen. Das Ehegattensplitting, ne? Und diese Gesetzgebung auch. Das heißt, man kann es natürlich auch, genau wie du so schön gesagt hast, Alex, auch aktiv einsetzen. Wenn man es wirklich ernst meint mit diesem Ziel, dann muss man eben auch die richtigen Leitplanken gesetzmäßig setzen, damit ganz klar wird, was eigentlich gewünscht ist und was zielführend ist, wenn das Ziel wirklich Gleichstellung ist. Und da gehört auch zum Beispiel zu, die Elternzeit anders aufzuteilen und eben nicht zwei, also in Anführungsstrichen Vätermonate zu haben, sondern 50-50 anzustreben. Das kann ein Staat ja machen. Das ist ja eine freiwillige Leistung, die er gibt. Und er kann sagen, ja, jeder bekommt die, der sich die Elternzeit ja ungefähr 50-50 aufteilt. Da gibt es ja schöne Modelle, wie es in anderen Ländern ist, dass man grundsätzlich von 50-50 ausgeht, aber dann gibt es eben 2 oder 3 Monate, die man dem anderen noch übertragen kann, so dass es nicht ganz, vielleicht, ne, wenn die Frau länger stillt und dass man das dann eben individuell löst, aber dass es doch irgendwie in die Nähe von 50-50 kommt. Du kannst so schöne Leitplanken setzen, es passiert einfach nicht und es ist für mich völlig unbegreiflich, warum, wenn man es ernst meint mit diesem Ziel. So, und dann, wenn du sagst, noch andere Länder, was die anders machen, das ist natürlich sehr unterschiedlich, ne? Also wenn wir vergleichen die deutschen Unternehmen mit den entsprechenden Unternehmen, wir machen jedes Jahr im Herbst so einen Vergleich mit den USA, gucken wir uns an, Großbritannien, Schweden, Frankreich und Polen als vergleichbare westliche Industrieländer. Und da ist Polen ist ein bisschen schlechter als Deutschland, alle anderen sind besser. Die USA sind weit vorn, auch noch vor Schweden. Also mehr als 10 Prozentpunkte vor Deutschland.
Obwohl sie keine Elternzeit haben.
Also und das sowas. Ist interessant, weil ist sie, da gibt es überhaupt gar keine Vereinbarkeit.
Genau.
Das führt dazu, dass insgesamt weniger Frauen arbeiten als in Deutschland. Also die Erwerbsfrequenz ist nicht ganz so hoch. Aber die arbeiten, arbeiten alle Vollzeit. Es ist in Frankreich übrigens auch so. Und in Schweden arbeiten sie Vollzeit oder Vollzeit. Na, das ist total deutsch, diese Teilzeit, also 20 Stunden oder weniger. Und damit wirst du halt nicht Führungskraft. Das ist also sehr, sehr deutsch. Und das machen die anderen Länder anders. Da ist eine Mütter können, ne, wie Alex hat es vorhin gesagt, Rabenmutter gibt's nur in Deutschland. In anderen Ländern sind es halt arbeitende Mütter und keine Rabenmütter. Da wird eben das, sind die Erwartungen nicht so unmenschlich an Frauen, die Kinder haben und arbeiten. Und aber in den USA ist es auch wieder, ich nehme die nicht gern als Vorbild. Also es ist so, es arbeiten insgesamt weniger Frauen, aber von den weniger Frauen, die arbeiten, werden viel mehr in Führungspositionen befördert, weil sie Vollzeit arbeiten, weil sie zur Verfügung stehen und weil man ganz bewusst Diversität in der Führung haben will. Schon viel länger als in Deutschland. Die sind viel weiter in der Debatte. Nicht ohne Grund sind all diese Diversity-Begriffe, ne? Diversity, Englisch, das kommt einfach, die sind schon länger am Arbeiten an diesem Thema. Chancengleichheit ist schon viel selbstverständlicher oder die Notwendigkeit von Chancengleichheit ist ganz anders verankert als bei uns. Bei uns ist es noch am Anfang. Es ist ein Anfang gemacht und es entwickelt sich, aber wir hinken da deutlich hinterher. Frauen werden viel konsequenter befördert in den USA als in Deutschland. Und da kann man sich natürlich was abgucken. An dem Sozialsystem, das würde ich mir jetzt nicht abgucken, weil es gibt kein Recht auf Elternzeit, geschweige denn Elterngeld oder also diese ganze Vereinbarkeitsgeschichte ist nicht vorhanden. Es wird alles über private, es gibt keine gut flächendeckenden, gut bezahlten oder gut bezahlbaren Kitas. Das wird alles privat über Nannies geregelt und ich glaube, das ist nicht das, was wir anstreben. Das ist aber das, was da Realität ist. Aber ich finde es insofern interessant, als man sagen kann, es ist nicht nur die Vereinbarkeit, ganz offensichtlich. Denn in den USA wird eben auch ohne Vereinbarkeit hast du einen viel höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen als hier. Das heißt, etwas anderes spielt auch eine große Rolle. Und das ist natürlich der Thomas-Kreislauf. Das sind die Biases, über die wir gesprochen haben, die in den USA viel besser schon ausgeschaltet werden. Also die treffen eine bessere Auswahl, weil sie sich ein anderes Ziel gesetzt haben. Also du kannst da keinen nicht diversen Vorstand präsentieren, weil alle hochbewusst sind bei dem Thema. Und da sind wir wieder beim Druck der Öffentlichkeit und wie stark der in die Unternehmen reinwirkt.
Super spannend. Ein Thema, für das wir alle brennen und ich glaube, wir könnten noch lange weitermachen. Ich würde jetzt zu unserer letzten Frage heute kommen. Wiebke, welche positiven Aussichten hast du hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Frauenanteils in Führungspositionen? Auch auf welche Ziele sollten gesetzt und wie können diese erreicht werden? Vielleicht können wir das noch ganz kurz anreißen.
Ja, also positive Aussicht. Wir zählen ja immer durch und wir machen das ja schon seit ein paar Jahren. Das heißt, wir können auch aus dem, was wir gesehen haben in der Vergangenheit, eine Prognose erstellen. Also wenn wir gucken, wenn die Entwicklung so weitergeht wie in den letzten 5 Jahren, ne, also der Frauenanteil, wie er wächst in den Vorständen, was oben ankommt, dann dauert es noch 18 Jahre, bis wir 50-50 haben. Das erleben dann manche schon nicht mehr in ihrer aktiven Berufslaufbahn.
Alex und ich werfen die Hände über den Kopf zusammen gerade.
Ja, das kann man leider sieht nicht keiner. Sehen. Ne? Sieht keiner, aber ich muss gerade nochmal überlegen, wie lange ich noch arbeiten muss. Naja, gut.
Und ja, da muss ich tatsächlich einhaken, ob die rechtspopulistischen Strömungen in Europa da vielleicht jetzt auch nochmal eine bremsende Wirkung hat, unabhängig von der Prognose, die du ja quasi auf die letzten Jahre machst, wäre ja durchaus auch spannend, ob wir dann vielleicht doch nochmal eine andere Entwicklung sehen.
Ja, es gibt Gegenströmungen, aber meine Wahrnehmung ist, dass die Hauptströmung in die richtige Richtung geht und das unterstrich geht es weiter voran. Es gibt natürlich jede Bewegung erzeugt eine Art von Gegenbewegung, aber die Grundbewegung ist, also da, und ich bin totale Optimistin, sonst könnte ich auch den Job nicht machen, den ich mache, aber ich sehe, die Grundbewegung ist stärker. Es gibt Rückschläge und genau, ich weiß es auch nicht, Polen ist zurückgefallen in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Verbindung gibt zur Stimmung im Land und der Regierung, die es da gegeben hat und den Maßnahmen, die da getroffen wurden. Es ist immer so, ne? Keine Bewegung ist ganz linear, aber ich sehe, dass sie vorangeht. Und sie geht natürlich nicht von alleine voran, das sehen wir auch, sondern nur dann, wenn sie vorangetrieben wird durch Organisationen wie uns, durch engagierte Einzelpersonen in ihrem Umfeld. Das muss vorangetrieben werden, das passiert nicht von alleine. Wir sehen es ja auch bei der Demokratie, auch die ist nicht so gegeben, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten und eigentlich irgendwie auch schon ich, wie zumindest persönlich, von ausgegangen war, dass das jetzt so gesetzt ist. Das ist immer wieder in Gefahr und muss immer wieder verteidigt und vorangeht und weiterentwickelt und vorangetrieben werden in unterschiedlichen Situationen. Und dafür müssen Dinge geschehen. Also das passiert eben nicht von alleine. Und da muss die Politik was machen, darüber haben wir gesprochen. Und da würde ich sagen, sind so die Top 3 Punkte an dieses Ehegattensplitting ran, um die richtigen Signale, auch die normierenden Effekte auszunutzen dieser Gesetzgebung. Wir brauchen Kita-Plätze, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, die immer noch nicht im Land, das die Kita erfunden hat, sind immer noch nicht genug Kita-Plätze da, dass alle überhaupt so arbeiten können, wie sie gerne wollen. Die Frauen reduzieren zurzeit, vor allem leider die Frauen ihre Arbeitszeit teilweise vor allem in Baden-Württemberg und Bayern im Moment, weil die Kita ihre Betreuungszeiten ändern und die Plätze also reduzieren, weil einfach die Fachkräfte für die Kitas fehlen. Da müssen wir unbedingt ran, weil wenn diese Kita-Problematik nicht gelöst ist, dann können auch die Frauen nicht mehr, oder die Eltern eigentlich, aber de facto wissen wir, sind es hauptsächlich Frauen, nicht mehr arbeiten und nicht mehr sich in den Job reinhängen sozusagen. Und wir müssen an diese Elternzeit ran und sie paritätisch aufteilen. Wenn wir am Ende sehen wollen, dass sie auch paritätisch genommen wird. Wenn das Ziel ist, dann sollten wir auch einfach konsequent die Weichen dementsprechend stellen. Das ist das, was die Politik machen könnte. Die Unternehmen selber sind natürlich total in der Verantwortung. An die wenden wir uns ja auch vor allem. Die müssen das erstmal überhaupt, da muss sozusagen die Unternehmensführung erstmal für sich entscheiden, dass und warum sie Frauen auf allen Ebenen im Unternehmen mit einem substanziellen Anteil beziehungsweise eigentlich idealerweise paritätisch 50-50 vertreten sehen wollen. Das muss oft die Unternehmensführung erstmal für sich erarbeiten und begreifen, warum sie das wollen. Weil dann nämlich so ein Change-Prozess im Unternehmen angestoßen werden muss. Und das geht nur, wenn man die Spitze sozusagen, wenn die das ins Unternehmen trägt, weil sonst wissen alle, das ist eigentlich kein richtiges, hartes Ziel, weil wir sagen das zwar, das steht zwar irgendwo, aber in Wirklichkeit im Alltag zählt das gar nicht, sondern ganz, ganz wichtig, dass die CEOs und die Aufsichtsratsvorsitzenden dass sie sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, verstehen, warum es wichtig für ihr Unternehmen ist, wenn sie nämlich die besten Köpfe tatsächlich haben wollen, dann brauchen sie auch die Frauen und der Arbeitsmarkt ist immer umkämpfter und du kannst auf diese Frauen einfach nicht mehr verzichten und du brauchst das Zusammenspiel der Perspektiven. Das müssen die begreifen und dann entsprechende Maßnahmen auch und ohne Maßnahmen verändert sich nichts in den Unternehmen ergreifen. Sie müssen sich Ziele setzen, Maßnahmen. So funktionieren Unternehmen. Genau das muss passieren. Du musst begreifen, warum. Du musst dir Ziele setzen. Du musst die entsprechenden Maßnahmen ableiten. Das ist das, was in den Unternehmen passieren muss. Und jeder Einzelne. Männer müssen halt zusehen, dass sie die Hälfte der Haus- und Familienarbeit übernehmen. Das klingt immer so banal, ist aber tatsächlich die Basis dafür, dass wir eine Balance in der Aufteilung von Männern und Frauen Erwerbs- und Familienarbeit hinbekommen. Und Frauen müssen das vielleicht auch einfordern von ihren Partnern oder zumindest oder auch loslassen teilweise und ihnen das auch überlassen. Es gibt ja auch, das ist sicher nicht das Hauptproblem, aber es gibt auch Frauen, die sagen, ah, ich kann das einfach besser. Das ist Quatsch, Männer können genauso gut wickeln, Männer können sich genauso liebevoll um die Kinder kümmern. Sie können nicht stillen, aber ne, und die Kinder nicht kriegen. Aber alles andere können Männer genauso gut. Und das sollten wir auch in der Gesellschaft verankern und genauso selber, jeder Einzelne, der das kann, vorleben und damit ausstrahlen in seinem Umgeben.
Vielen Dank, Wiebke. Jetzt die Frage an Alex. Einig oder uneinig?
Das ist gar keine Frage. Ich könnte Wiebke umarmen. Natürlich, also wenn es digital gehen würde. Ich wüsste, es gibt, also wo soll ich da uneinig sein? Also das, ich könnte 3 Ausrufezeichen hinter jeder Aussage irgendwie machen. Da gibt's nichts, worüber wir uns uneinig sein können. Ich wünsche mir einfach für uns und für unsere Töchter, dass es Wirklichkeit wird und dass es da oben halt endlich auch ankommt und dass es bei uns auch ankommt, dass es nicht nice to have, sondern es ist genauso wie bei der Nachhaltigkeit 5 vor 12.
Vielen Dank, Wiebke und Alexandra, für dieses spannende Gespräch. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema, über das du mit Alexandra sprechen möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.